Ja, lass uns noch einmal aufstehen, lass uns unserem Herrn beten um Gnade und Kraft. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir vor dir stehen dürfen und um deine Gnade flehen dürfen und um deine Kraft, Herr, zum Reden und zum Hören, Herr, dass du die Augen unserer Herzen erleuchtest, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, was deine Wahrheit ist und was die Anwendung für unser Leben ist. Amen. Es war so, dass bei einer Truppenparade in der Nähe von Paris plötzlich das Pferd scheute, auf dem Napoleon saß. Ein junger Rekrut sprang aus seiner Reihe, der griff die Zügel des Pferdes und bewahrte so den Kaiser vor dem Sturz. Napoleon dankte daraufhin mit seiner sehr spontanen, seiner knappen Art und Weise mit folgenden Worten: Ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Der Rekrut lächelte und fragte ihn zurück: Von welchem Regiment, Majestät? Und Napoleon antwortete: Von meiner Garde. Und so ritt er weiter zum Ende der Parade. Unverzüglich legte der Rekrut sein Gewehr ab, gesellte sich zu einer Gruppe von Offizieren, die in der Nähe standen und sich unterhielten. Einer von ihnen, ein General, erblickte den jungen Mann und sagte ärgerlich: Was will denn dieser freche Kerl hier? Aber der Soldat schaute dem Sprecher fest in die Augen und sagte: Dieser freche Kerl ist ein Garderittmeister. Sind Sie wahnsinnig? Wer hat Ihnen das gesagt? Er hat es gesagt, erwiderte Soldat und deutete auf den Kaiser. Verzeihen Sie, Herr Rittmeister, entschuldigte sich der General. Ich hatte keine Ahnung von Ihrer Beförderung. Und so war es äußerlich gesehen, der junge Mann, immer noch ein Rekrut, in seiner grauen Uniform, als normaler Soldat zu erkennen. In seinem Inneren, in seinem Herzen wusste er um seine neue Würde, um seinen neuen Rang, um seine neue Stellung und alle Hänseleien, alle Dinge, die ihm dort gesagt wurden, aller Spott, konnte er ein Ende setzen, indem er sagte: Er hat's gesagt. Und diese Stellung des Soldaten, sie war neu. Sein Aussehen war immer noch alt. Es ließ nicht darauf vermuten, dass er nun eine neue Würde, eine neue Stellung hatte, aber es sollte nicht mehr lange dauern, bis dann auch sein Äußeres immer mehr dem angepasst werden sollte, dass er auch seiner Stellung gemäß aussah und handelte. Und in genau so einer Spannung leben du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir haben bereits eine neue Stellung in Christus erhalten, und das haben wir im Epheserbrief so oft gelesen: in Christus, durch ihn, in Christus haben wir ganz viele Dinge bekommen. Aber immer noch sind in unserem Leben, und das wirst du auch merken, die Kennzeichen des alten Lebens erkennbar. Leider kommen sie immer wieder zum Vorschein. Und deswegen gibt es in der Bibel diese Aufrufe, dein Leben gemäß deiner neuen Stellung immer mehr anzupassen. Es geht darum, dass Christus mehr regiert in deinem und meinem Herzen, dass wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes, dass wir von innen heraus verändert werden. So habt ihr es ja auch letzte Woche gelesen. Das ist Teil dieses Gebets am Ende von Kapitel 3. Es geht um die Veränderung deines und meines Lebensstils, gemäß eben unserer Stellung, unserer Würde, die wir erhalten haben als Kinder Gottes. Und in unserem heutigen Bibeltext aus Epheser 4, den wir lesen werden, werden wir zwei Gesichtspunkte herauslesen, die deinen und meinen würdigen Wandel betreffen. Das ist ein sehr interessantes Wort, werden wir uns gleich noch anschauen, einen würdigen Wandel. Wir werden sehen, was das bedeutet. Wir werden zwei Gesichtspunkte entdecken, die mit diesem würdigen Wandel zu tun haben. So schlagt eure Bibeln auf, dass wir gemeinsam Gottes Wort lesen und diese drei Verse heute studieren. Epheser 4, Abvers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und mit Langmut einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Drei Verse, Worte unseres lebendigen Gottes an die Gemeinde in Ephesus gerichtet, und wir werden sehen, wie aktuell und wie sehr dringend auch diese Worte für uns wichtig sind. Und ich habe sie unter diese Verse, diesen als Aufruf formuliert: Nun wandelt würdig. Nun ist so das Schlüsselwort im Vers 1, und dieser würdiger Wandel ist der Aufruf, der Befehl hier. Und wir werden uns eben an Vers 1 diesen Aufruf zu einem würdigen Wandel anschauen. Da werden wir aufgerufen, das zu tun, und dann zweitens die Verse 2 und 3, wo wir 5 Merkmale eines würdigen Wandels finden. Also zunächst der Aufruf und dann diese 5 Merkmale. Und ich möchte heute, dass wir ein Stück weit mehr verstehen, wie unsere Stellung aussieht. Das haben wir in den letzten Monaten durchgenommen, in den ersten 3 Kapiteln, sodass wir unser Leben dann praktisch danach ausrichten können, wie wir es jetzt mehr und mehr dann noch verstärkt in den letzten Kapiteln finden. Es geht um den Wandel als Kind Gottes in dieser Welt. Also, zunächst aber sehen wir hier diesen Aufruf zu einem würdigen Wandel in Vers 1. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Aber hier ändert sich zunächst der Fokus des Briefes weg von der Lehre über die Gemeinde hin zum Leben als Gemeinde oder als Glied der Gemeinde. Ja, und das zeigt sich hier direkt am Anfang in diesem Wort nun. Die Luther-Übersetzung hat am Anfang sogar noch das so. So aber nun. Ja? Diese ersten 3 Kapitel, sagt Paulus, weil die gültig sind, weil die wahr sind, weil das die Wahrheit Gottes ist. Hört jetzt zu bei meiner Ermahnung, dass ihr bis in die letzte Phase eures Lebens durchgehend verändert werdet, gemäß dieser Stellung, die ihr habt in Christus. Und das, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, haben wir uns ja angeschaut. Der Epheserbrief handelt über Gottes Plan von Gemeinde, das waren so die ersten 3 Kapitel, sowie den praktischen Anweisungen für das Leben in der Gemeinde und im Umfeld. Ja, und verfolgt dabei die Absicht, dass wir als Gläubige den Reichtum von Gottes Gnade, die Fülle in Christus mehr und mehr bewusst werden. Dass wir als Gläubige in Liebe gegründet werden und zur Reife der Fülle in Christus gelangen. So haben wir das damals grob zusammengefasst, was der Epheserbrief eigentlich inhaltlich aussagt und was er möchte. Und mit Kapitel 4, Vers 1 sind wir genau an dieser Schnittstelle. Kapitel 1 bis 3, Kapitel 4 bis 6. Es ist gewissermaßen, fußballtechnisch gesprochen, der Beginn der zweiten Halbzeit. Ja? Jetzt geht es nochmal richtig los, jetzt geht es nochmal dran, alles zu geben. Und damit wechseln wir von den überragenden Wahrheiten der Gemeinde Gottes zu den neuen Maßstäben, die für die Kinder Gottes als Gemeindeglieder gelten. Wir wechseln mehr von den Schwerpunkten, von den Prinzipien hin in die Praxis. Von der Unterweisung zur Aufforderung, das im Leben anzuwenden. Wir wechseln von diesem Gottes souveränen Plan für seine Gemeinde hin zur menschlichen Verantwortung, da auch gemäß dem zu leben. Von der Lehre zur Anwendung, oder wie man auch sagen kann, wir wechseln von dem, wer du bist in Christus, hin zu dem, was du tun sollst für Christus. Das ist genau hier dieses Glied, Vers 1, was diese Spannung hier miteinander verbindet. Und Epheser 4, Vers 1 ist gewissermaßen jetzt die Überschrift für die nächsten 3 Kapitel, die wir studieren werden. Wandelt würdig. Dort geht es um deinen und meinen Lebenswandel. Es geht nicht einfach nur um ich mach das mal, sondern Wandel bezeichnet durchgehend etwas. Ein Lebensstil, eine Lebensausrichtung. Durch und durch. Und das kann man sehen, anhand dessen, welche Themen Paulus noch behandeln wird. Ja? Wenn es um den Wandel der Erlösten geht, dann geht es erst um die Gemeinde, um die Einheit in der Gemeinde und dann die Vielfalt. Dann aber der Wandel in der Welt. Dann fokussiert auf die verschiedenen Beziehungen in Ehe, in Familie und im Beruf. Und später dann noch der Wandel gegenüber oder mit in der unsichtbaren Welt. Stichwort Waffenrüstung Gottes. Wie soll also unser Leben aussehen? Das ist die Frage, die jetzt hier ganz konkret nochmal angerissen wird. Und wir haben 3 Kapitel voll über die Segnung und die Privilegien eines Gotteskindes gelesen. Und nun folgen vermehrt, verstärkt, daraus folgen die praktischen Folgen, die praktischen Aufrufe zum Lebenswandel. So, lasst uns kurz nochmal überdenken, zusammenfassen, welches Lehrgebäude Paulus in den ersten drei Kapiteln für uns gebaut hat. Ja, was ist diese Grundlage, auf der wir jetzt stehen, wovon wir jetzt in die nächsten drei Kapitel starten? Was sind die überragenden Wahrheiten über die Gemeinde Gottes? Ihr könnt gerne nochmal dahin aufschlagen, wir werden natürlich jetzt nicht alles nochmal lesen, aber durchaus einiges erwähnen. Der Vater hat uns, Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dazu zählen verschiedene Dinge, wie in Vers 4, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass er uns eben heilig und tadellos hingestellt hat, in diese Stellung versetzt hat als Kinder Gottes. Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Vers 7, in ihm, in Christus, haben wir Erlösung und Vergebung. Vers 11, in ihm haben wir auch einen Erbteil erlangt. Vers 13, in Christus durftest du gläubig werden, versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Das sind die Vorrechte, die Segnungen, die uns gegeben wurden. So hat Gott sich die Gemeinde schon vor Grundlegung der Welt erdacht. Gott macht Tote zu seinen Meisterwerken. Das haben wir uns in Kapitel 2 über mehrere Predigten verteilt angeschaut. Kapitel 2, Vers 1, Tod in Vergehungen und Sünden. Das war vorher. Er hat dich auferweckt aus einem geistlichen Tod. Er hat dich mit derselben Kraft, Vers 5, Kapitel 2, Vers 5, lebendig gemacht, wie er auch Christus mit dieser selben Kraft aus den Toten auferweckt hat. Er hat dich mit auferweckt, Vers 6, in den Himmel mitsitzen lassen. Er hat dich gerettet, Vers 8, aus Gnade. Und dann Vers 10, Poema, er hat dich zu einem Meisterstück, zu einem Meisterwerk gemacht. Geschaffen, um was zu tun? Gute Werke, die er vorher bereitet hat. Und dann wird ganz speziell dieser Fokus gezeigt, wie Gott die Gemeinde zusammengeschlossen hat. Zwischen Juden und Heiden, wie er die Gemeinde in Christus geformt hat. Durch das Blut Christi, Epheser 2, Vers 13, durch das Opfer seines Fleisches hat er den Zaun abgebrochen und die Gesetze beseitigt, Epheser 2, 14 und 15. Durch das Kreuz Christi wurden Juden und Heiden mit Gott versöhnt und die Feindschaft getötet, Kapitel 2, Vers 16. Auch unsere Gemeinde existiert aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Epheser 2, Vers 20. Ausgerichtet an dem Eckstein Christus. Zusammengefügt zu einem Tempel im Aufbau zu einer Wohnung Gottes in Christus im Geist. Und dann in Kapitel 3 wieder diese Privilegien, dass wir Miterben sind. Kapitel 3, Vers 6, Mitglieder am Leib, Mitteilhaber derselben Verheißung. All das haben wir in Christus, all das hat der Vater Gott vorbereitet für dich und für mich. Auf all dem stehen wir nun. Und Kapitel 3 hat geschlossen mit diesem Lobpreis. Alle Wahrheiten sind gegründet, sind festgehalten, sind sicher in dem einen, in Gott. Und nun, daraus folgend, dass wir in diese Stellung versetzt worden sind, dass er uns all das vorbereitet und gegeben hat und mit uns tut, sind wir aufgefordert, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Kapitel 4 ist nun die Konsequenz daraus in der Praxis. Und diese Reihenfolge ist entscheidend. Dass erst die Lehre da ist und dann das Leben, dass wir erst überhaupt verstehen, was Gott möchte. Ohne das Wissen, was Gott möchte, haben wir überhaupt keine Ahnung, wie das Tun aussehen soll. Wir würden irgendwie rumstraucheln und irgendwas tun. Wir wüssten nicht mal, ob es richtig ist, wenn wir nicht das alles für uns hätten und auch studieren würden. Im Titusbrief haben wir das auch gelernt. Gute Werke sollen wir tun. Woraus resultieren sie? Aus gesundem Glauben. Und der gesunde Glaube fußt auf gesunder Lehre. Gesunde Lehre führt zu gesunden Glauben, zu guten Werken. Titusbrief. Haben wir uns ja letztes Jahr angeschaut. Ohne rechte Lehre aus der Schrift und dem Verstehen der Aussagen und Absichten, was Gott eigentlich von dir und von mir möchte, können wir gar nicht verstehen, was wir tun sollen und wie wir uns in der Praxis, in unserem Lebenswandel äußern sollen. Woher sollen wir wissen, wie wir uns in unseren Familien verhalten sollen, wenn wir das nicht aus der Schrift ziehen? Woher sollen wir wissen, was die Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde sind, wenn wir nicht die Schrift studieren? Die Reihenfolge ist entscheidend. Die Lehre bildet die Grundlage für die Praxis. Und das gilt für uns hier, wenn wir hier predigen, dann wollen wir das erklären und dann praktische Anwendungen mitgeben, Beispiele mitgeben. Das gilt für dein persönliches Leben, für dein persönliches Bibelstudium, dass du dir Gedanken machst, was bedeutet es und wie kann ich das in mein Leben bringen. Und wenn wir davon abweichen, wenn wir das umdrehen gewissermaßen, dann ist das auch für die Gemeinde schädlich. Ja, wenn wir zum Beispiel nicht die Wahrheit jetzt ablehnen und sagen, ja, das interessiert mich alles nicht so, nein, wir nehmen die Wahrheit, aber wir ziehen andere Leitlinien hinzu oder andere Praktiken, andere Faktoren, wenn es um den Gemeindebau geht. Ja, wir fußen auf der Bibel, wollen die Bibel studieren. Aber vielleicht können wir auch gute Managementkonzepte hinzuziehen. Oder irgendwelche tollen Unterhaltungsprogramme. Ja, spricht nichts dagegen, dass wir Evangelisation kreativ angehen. Aber was ist der Kern des Ganzen? Was ist die Grundlage des Ganzen? Die Lehre der Schrift. Ja, oder in der Seelsorge. Gehen wir davon aus, dass die Schrift alles enthält, was wir für Seelsorge untereinander brauchen? Die Bibel sagt das, ja. Warum können wir davon ausgehen, nun, wer hat den Menschen gemacht? Wer kennt ihn am besten? Gott selbst. Und er hat uns das hinterlassen, um uns mehr zu verstehen und ihn vor allem mehr zu verstehen. Aber wir können natürlich auch psychologische Konzepte hinzuziehen und denken, das hilft doch viel mehr. Versteht ihr, wenn wir abweichen von dem und in der Praxis irgendwas anderes wursteln, kann das gravierende Folgen haben. Und deswegen erinnert uns so eine Stelle wie in Epheser 4, Vers 1, dass wir erst einmal 3 Kapitel haben, studieren, wissen müssen, um dann zu verstehen, wie es in der Praxis angewendet werden soll. Aber im übertragenen Sinne, was wir haben, können wir auch nach Kapitel 3, 21 stehen bleiben und sagen, jetzt habe ich alle Lehre, gut, jetzt ist mein Kopf voll. Gottes Wahrheiten wird durch das Hören in der Predigt aufgenommen, du studierst die Bibel, aber dich interessiert es nicht, wie das Leben aussieht, was du damit tun sollst. Wir haben bloßes Wissen in der Birne und nichts passiert. Es ist unter uns nur noch hohles, trockenes Gerede, theologische Diskussionen, keine praktischen Anwendungen. Und was tun wir dann? Wir treten damit die Lehre selbst eigentlich mit Füßen, indem wir sagen, ja, wir machen sie ungültig. Wir wissen von ihr, aber leben nicht nach ihr. Das ist ähnlich wie so ein Wasserhahn und ein Schlauch. Die müssen fest miteinander verbunden sein, damit das Wasser hindurchkommt und da ankommt, wo es hin soll, damit letztlich etwas wachsen kann. Ja, wenn die Verbindung von Lehre und Leben stimmt, dann wird daraus gute Frucht entstehen. Aber hier, wenn man es hier sieht, dass irgendwo nicht stimmt, ja, wenn da irgendwas porös geworden ist oder wenn das schief aufgedreht wurde, dann spritzt es dort raus, wo wir das Wasser nicht haben wollen. Ja, das ist wie, wenn du die Wahrheit sonntags hörst und sie kommt Montag nicht an. Die Verbindung zum Montag fehlt. Du lebst so in deiner Wahrheit und denkst, ja, ich kann meinen Alltag ja gestalten, wie ich das möchte. Ich hoffe, dass wir diese Verbindung in unserem Leben hinbekommen. Dass wir heute ganz speziell nochmal daran erinnert werden, mit diesem Vers, ja, an dieser Nahtstelle nochmal verstehen, dass es unabdingbar ist, dass wir die Bibel verstehen in ihren Aussagen, in ihren Absichten, die Gott für uns hat, und dann zur guten Anwendung kommen. Jetzt schauen wir mal nochmal in Vers 1 hinein. Ja, was schreibt Paulus dort? Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Ich sagte ja gerade, es ist so ein bisschen wie am Ende der Halbzeitpause jetzt und jetzt geht's weiter. Und das ist wie so ein Trainer, der dann nochmal alle wachrüttelt und sagt, hey, Leute, jetzt gebt nochmal Gas, gebt nochmal alles. Nochmal raus. Und bevor wir mit Paulus zu seiner konkreten Anfrage oder seinem Aufruf kommen, sehen wir hier nochmal, was er über sich selber schreibt. Ihr habt ja vor 2 Wochen auch gesehen, Kapitel 3, Vers 1 hat er was Ähnliches geschrieben, dass er der Gefangene Jesu Christi ist. Und hier schreibt er, dass er der Gefangene, der Gebundene im Herrn ist. Das heißt, er sitzt im Gefängnis, er ist gefangen, wahrscheinlich in Rom, aber er folgt seiner Berufung. Er weiß sicher, dass das sein Weg ist, weil Gott seinen Weg bestimmt. Und wenn ihr steht im Herrn, dann ist es auf der einen Seite der Grund, warum er im Gefängnis sitzt, weil er eben dem Herrn nachfolgt. Und aufgrund von seinem Bekenntnis zu ihm im Gefängnis sitzt, aber auf der anderen Seite bedeutet das im Herrn dann vor allem in ihm, durch ihn, sicher geborgen, mit fester Zuversicht sitzt er dort. Weil er dort sitzt, kann er diesen Brief schreiben in dieser Form. Und das soll uns ein bisschen auch nochmal Hintergrundinformationen geben. Der Kerl sitzt im Gefängnis und redet von den größten Offenbarungen und Geheimnissen, die er von Christus offenbart bekommen hat, und gibt sie uns weiter. Der Kerl sitzt im Gefängnis und ruft zu einem Leben würdig nach unserer Berufung aus, und er tut das im Gefängnis, an dem Ort, wo er ist. Ein reichhaltiger Schatz an Ermutigung und klarer Priorität, was so ein Gefangenschaftsbrief uns mitgibt. Wie auch der Kolosserbrief dann. Und dein Gehorsam zu Christus, macht Paulus ein Stück weit hier deutlich, wird dich etwas kosten. Er ist der Gefangene im Herrn. Kapitel 3, Vers 1, er ist gefangen. Kapitel 4, Vers 1. In Kapitel 6 wird er nochmal sagen, dass er in Fesseln ist. Er erinnert immer wieder daran, sagt, es wird euch etwas kosten. Es wird dich etwas kosten, wenn du gehorsam zu Christus stehst. Es geht nicht vielleicht um Freiheitsentzug, aber in Sachen Zeit, in Sachen Geld, in Sachen Kraft, Verzicht auf Dinge, die du vielleicht gerne hast, aber die nicht gut für dich sind. Es wird dich etwas kosten. Und alles, was wir in Kapitel 4 bis 6 lesen, wird uns vielleicht an unsere Grenzen bringen, wenn wir das wirklich für unser Leben wollen, was Gott uns sagt. Dass es uns Zeit kostet, Gedanken kostet. Dass es uns Kraft kostet, um uns mit unserer Veränderung des Herzens zu beschäftigen. Wie wir in der Familie miteinander umgehen sollen, auf der Arbeit handeln sollen, gegenüber unserem Umfeld leben sollen. Wenn du Christus nachfolgst und das annimmst, dann wird es dich etwas kosten. Okay? Und so beginnt er nun diese letzten 3 Kapitel mit diesem Aufruf, mit dieser Ermahnung, aber gleichzeitig ist dieses Wort auch in der Wurzel, die Ermunterung, wandelt würdig. Wie der Trainer nochmal auf die Schulter klopft und sagt, los, jetzt gebt nochmal alles. Wandelt würdig. Deutsche Grammatikexperten werden direkt erkennen, das ist hier ein Imperativ, ein Befehl. Das ist keine Option, die wir haben, sondern etwas, was wir umsetzen sollen. Paulus bietet dir nicht die Möglichkeit, wo du sagen kannst, ja, heute mal nicht. Wandelt würdig. Es betrifft dein ganzes Leben, von morgens bis abends, von vorne bis hinten, in allen Bereichen. Nun wandelt würdig. Und gemäß deiner Stellung, die du in Christus hast, sollst du auch in deinem Leben leben. Soll dein Lebenswandel, ein Lebenswandel dem entsprechen, welcher Stellung du hast als Kind Gottes. Ich möchte mal so formulieren. Ja, wenn wir Kinder des Königs sind, dann sind wir anders gesagt Prinzen und Prinzessinnen. Okay? Prinzen und Prinzessinnen haben all die Segnungen und Privilegien ihres Königshauses. Sie sind durch die Geburt in die Stellung eines Prinzen, einer Prinzessin hineinversetzt worden. Aber dabei bleibt es nicht. Sie müssen teils durch eine harte Schule, um zu lernen, wie sie sich als Prinz und Prinzessin auch in ihrem Leben, in ihrem Auftreten verhalten sollen. Ja, positiv formuliert, wie ihr Lebenswandel von vorne bis hinten sein soll. Du und ich, wir sind in der paulinischen Schule, der uns das im Epheserbrief so aufzeigt. Er zeigt, hey, das hast du alles in Christus. Und nun, weil du diese Berufung erhalten hast, weil du diese Berufung, die du bekommen hast, mit der berufen worden seid, so steht es ja hier, erlangt hast, sollst du würdig wandeln. Ja, diese Berufung hat dich und mich zu ewigem Leben berufen. Er hat dich damit verbunden zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi berufen als ein Stein mit auferbaut zu werden. Er hat dich dazu berufen, sein Kind zu sein. Wir haben das ja vorhin noch gelesen, Epheser 1. Vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und Paulus sagt dir, liebe Leser, du und ich, hey, ihr durftet Christen werden, ihr seid Kinder Gottes geworden, ihr seid in einen Adelsstand erhoben worden, den ihr nie durch euch selbst hättet erlangen können. Und jetzt gilt, wir kennen den Ausdruck, Adel verpflichtet. Deswegen ermahne ich mit allem Nachdruck, dass ihr dementsprechend auch lebt. Würdiger Wandel ist also nicht mit geradem Rücken und so, wie man sich so als Prinz oder Prinzessin vielleicht verhält. Nein, hier geht es um den Alltag. Hier geht es um die Frage, wie lebe ich als Christ meinen Alltag? Entsprechend dem, wie ich schon in meiner Stellung vor Gott bin, was ich von ihm und durch ihn habe und bin. Wie soll ich das in der Gemeinde praktisch anwenden? Wie soll ich das in meiner Ehe praktisch anwenden gegenüber meinen Kindern in der Gesellschaft? Ja? Natürlich haben wir auch in den ersten drei Kapiteln Anwendungen immer wieder zu diesen Lehren gebracht. Aber hier wird es durch und durch mehr und mehr noch praktischer. Diese Aufrufe, die Paulus nun raushaut, einer nach dem anderen, nachdem er die Grundlagen gelegt hat. Aber bevor wir zu dem zweiten Punkt, möchte ich noch eine Warnung aussprechen. Genau. Hier steht eine Gitarre. Ich sehe mal ein bisschen hier rüber. Gut. Möchte ich eine Warnung aussprechen. Ja, hier geht es nicht darum, dass du jetzt sagst, ja klasse, ab gleich gebe ich mich anders, damit andere sehen, dass ich das auch kann. Hier geht es nicht um äußerlich einfach irgendwas zu verändern. Hier geht es um die Veränderung deines Herzens aufgrund der Wahrheit, die du heute hörst, wo du sagst, ja Gott, so möchte ich das, weil du es sagst. Dass wir durch Gebet das mittragen, dass wir durch die Kraft des Wortes Gottes, durch den Geist von innen heraus verändert werden. Und da brauchst du jetzt keine Angst haben, dass das irgendwie Krampf wird. Wenn es Krampf wird, dann sind wir wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Warum? Wir haben es gehört. Epheser 2, Vers 10. Gott hat deinen Pfad doch bereits ausgetreten. Er hat die Werke vorbereitet, in denen du wandeln sollst. Er hat dich zu seinem Meisterstück gemacht und alles vorbereitet, dass du darin gehen kannst, dass du praktisch leben kannst. Du gestaltest nun dein Leben wie der Rittmeister unter guter Führung, immer mehr als würdig. Und nun schauen wir uns das an, was diese Merkmale, und hier finden wir 5 Merkmale eines würdigen Wandels sind. Wir werden später in dem Kapitel noch von dem alten Wandel und dem neuen Wandel lesen. Aber hier nun für heute die Verse 2 bis 3, die Merkmale eines würdigen Wandels. Schaut nochmal rein im Vers 2. Also wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, als Kinder Gottes, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Und das beantwortet nun die Frage, wie dieser würdige Wandel konkret aussieht. Indem ihr das und das und das tut, was die Merkmale dieses neuen Lebens in der Praxis auch sind. Essentielle Begriffe, die den Umgang mit anderen Menschen und gegenüber Gott auch beschreiben. Und das Erste ist das Grundlegendste gewissermaßen hier, die Demut. Demut ist eine der grundlegendsten und entscheidendsten Tugenden eines Christen. Ich habe was gelesen, das fand ich sehr interessant. John Wesley, der Erweckungsprediger, dem ist aufgefallen, dass weder die Römer noch die Griechen ein Wort für Demut hatten. Weil ihnen dieses Konzept von Demut so fremd und abstoßend war. Deswegen hatten die überhaupt kein Wort, um das zu beschreiben. Und man geht davon aus, dass das ein Stück weit durch die Christen geprägt wurde. Demut. Demut ist einer der wichtigsten Merkmale eines Christen. Eines der wichtigsten Merkmale deines und meines würdigen Wandels. Schon der Eingang in das Reich Gottes ist davon geprägt, von Demut. Dass wir anerkennen, dass wir, wie Jesus sagt, arm im Geist sind. Dass wir geistlichen Bankrott anmelden, Matthäus 5, Vers 3. Dass wir unsere Unfähigkeit, unsere Unwürdigkeit anerkennen und wie der Zöllner in Lukas 18 sagt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Der andere, der stand so da. Stolz und hochmütig. Aber der Zöllner, er sagt nur diese 6 Worte, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Demütig hat er anerkannt, er kann nicht ohne. Wenn du hier sitzt und du hast das noch nicht getan, du hast noch nicht anerkannt, dass du ohne Gott kannst, dass du noch nicht verstanden hast, dass du noch nicht dann gemacht hast, dass du Sündenvergebung durch Christus brauchst, dann möchte ich dich aufrufen. Nimm das von Jesus an, was er am Kreuz getan hat. Er hat sein Leben dafür gegeben, dass du frei wirst von deiner Schuld. Dass du auch zu diesen Privilegien und diesen tollen Dingen kommen kannst und am Ende die Ewigkeit, alle Zeit im Himmel sein kannst. Das heißt, demütige dich unter Gott und sage, ohne dich kann ich nicht. Ich schaff's nicht alleine. Ja, wenn du jetzt denkst, ich kann doch noch irgendwas tun, dann kann Jesus dir nicht alles geben. Nicht aus euch, sagt Paulus, sondern aus Gnade, durch Glauben. Demut ist eine Tugend, die sehr hoch begehrt ist, die aber niemand einfordert, sonst ist sie bereits verfallen. Ja, wenn für Christen Demut diese hohe Tugend ist oder eine der höchsten Tugenden ist, dann sehen wir vielleicht in unserem Umfeld, dass sie dort als nicht so wichtig anerkannt wird. Dass Demut etwas ist, was eher belächelt wird, weil sie wie Schwäche aussieht, wie Unfähigkeit aussieht, oder? Kennt ihr das? Wenn wir selber zurückstecken, da kann ich ja noch draufhauen, vielleicht hören wir das sogar so. Menschen, die stolz sind, stolz auf ihren Job, ihre Kinder, ihre reichen Ziele, ja, ist okay, wir dürfen uns darüber freuen. Aber wer? Jörg hat auch dafür gebetet, Gnade. Wer tut es? Es ist Gnade. Die ganze Gesellschaft erhebt die, die sich brüsten und die sich mit beiden Ellbogen nach oben arbeiten. Die dann da stehen, stolz und sagen, das habe ich erreicht. Guckt, das habe ich an Vermögen gewonnen. Schaut. Die erste Sünde war die des Stolzes. Satan hat sich erhoben gegenüber Gott. Hat eine Rebellion gestartet, die Auswirkungen hat bis heute. In der Folge erhob sich der erste Mensch gegen Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Oh. Und diesen Kurs führt Satan konsequenterweise bis heute weiter. Du und ich, Christen, werden immer wieder versucht, durch den Stolz unseren Blick von Gott und seiner Gnade abzuwenden und demütig zu bleiben. Unsere Fähigkeiten, unsere erreichten Ziele, unsere Gaben, unsere Bildung, unser sozialer Status, unsere Kraft, unser Bibelwissen, unsere Werke, die wir tun, all das, da will uns der Satan kitzeln und sagen, schau mal, machst du gut. Ja, ja, ach Gott, brauchst du nicht. Schaffst du, klopf dir mal selber auf die Schulter. Oh, und er kann das und er packt uns. Und das ist gemein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesem Feind widerstehen können. Jakobus 4 macht das so deutlich, dass wir zu Gott fliehen, dass wir in seine Arme gehen, dass wir eine hohe Sicht von Gott haben, dass wir uns unter Gott demütigen, dass wir diese Haltung haben und alles von ihm wissen und empfangen. Wenn wir mehr begreifen, wer wir vor Gott sind, dann wollen und können wir gar nicht mehr stolz und zu hoch von uns denken. Wenn wir mehr von uns wissen, wer wir vor Gott sind, dann können wir gar nicht so hoch von uns selbst sein. Das geht dann nicht mehr. Und so zeigen diese ersten Verse in Kapitel 4 ja das Thema Einheit dann auch. Und dieser Stolz, er ist selbst Betrug und Stolz und Hochmut in der Gemeinde führt zu Katastrophen. Ja, wenn wir meinen, wir sind etwas in der Gemeinde, so schreibt es Paulus auch an anderer Stelle, dann ist es selbst Betrug. Ich bin heiliger, ich bin begabter, ich bin toller. Aber wer meint etwas zu sein, der betrügt sich. Wer meint zu stehen, der passt auf, dass er nicht fällt. Und der Stolz, der kitzelt so, oder? Wir sind verletzt an unserem Stolz, wenn wir irgendwohin nicht eingeladen werden. Ah, die beachten ja alle gar nicht, was ich für die Gemeinde alles tue. Oh, Stolz auf meine Gaben, meine Kraft. Oder wo du auf dein Recht pochst, um etwas durchzudrücken. Wo Fehler ignoriert oder wegdiskutiert werden. Ich mache keine Fehler. Wo es diktatorische Leitungen in einer Gemeinde gibt, die nicht bereit sind, vielleicht Menschen zuzurüsten. Ich habe davon gehört. Die haben Angst, dass die, die nachkommen, größer werden als sie. Stolz, du bist von deiner Theologie so überzeugt, dass nichts anderes richtig ist. Stolz macht blind für meine eigenen Fehler. Es lässt keine Korrektur zu. Es lässt keine Ermahnung zu, keine Veränderung zu. Und deswegen sitzen wir vielleicht auch heute mit einem stolzen Herzen hier und sagen, der mahnt mich. Interessiert mich nicht. Ich hoffe nicht, dass du das tust. Ich hoffe, dass wir diese Ermahnung annehmen. Dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Warum? Christus selbst ist das demütige Vorbild. Er sagt, ich bin demütig. Er ist der Einzige, der das sagen kann. Wenn wir das sagen, ist Demut dahin. Dann sind wir stolz auf unsere Demut. Okay? Er ist demütig. Er hatte alles. Er war in inniger Gemeinschaft mit dem Vater. Er war umgeben von Engeln. Er war in der Herrlichkeit. Er war umkleidet mit Pracht und Glanz. Und er war demütig. Er hat sich von seinem Vater in diese Welt hineinsenden lassen. Er bekam eine Mission, die so groß ist, dessen Ende so schrecklich ist. Er sollte den Kampf führen, den keiner von uns führen kann, gegen Sünde und Schuld, gegen den Tod. Aber er kam nicht als Held. Er kam nicht runter in Macht und Herrlichkeit. Er kam als kleines, hilfloses Baby. Welchen Grund haben du und ich als Nachfolger Christi stolz zu sein, wenn Christus so demütig war? Wenn er auf die Erde kam, obwohl er Gott war. Er umgab sich mit Kranken, mit Lahmen, mit Zöllnern, mit Huren. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Er gab sein Leben für deins. Er ist sanftmütig und vom Herzen demütig. Wie können wir stolz sein, wenn er, der noch so viel mehr zu verlieren hatte und auch für eine Zeit lang aufgeben musste, wenn er so demütig ist? Demut ist Teil deines würdigen Wandels. Bereit zu sein, diesen unteren Weg zu gehen und zu sagen, ich stecke zurück. Ich stehe nicht über meinen Geschwistern. Ich diene ihnen. Und so gab es einen General im Bürgerkrieg. Der sollte eine große Siegesparade in Washington vorbereiten. Es war General Sherman. Und das Protokoll schrieb vor, dass ein General vor der vor ihm befehligten Division herritt. Also jeder General einer Division sollte vor ihn herreiten, weil er diese Männer ja in der Schlacht angeführt hat. Und am Morgen der Parade tauchte nun ein Problem auf. Dieser General Sherman, der sah sehr besorgt aus, als er auf General Howard zuging. Die Leute von diesem General Howard hatte zu den Siegen in den Schlachten bei Tennessee und Atlanta beigetragen und zum Befehlshaber der Armee von Tennessee befördert, hatte er an Shermans berühmten Marsch an die See teilgenommen. Also dieser Sherman hatte das Problem, was macht er jetzt mit diesem Howard, der ja so tolle Schlachten gewonnen hat. Er sagte ihm nämlich, General Howard, Sie wissen, dass Sie vor der Division ja herreiten sollen. Jawohl, Sir. Gut, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Zu Befehl, Sir. General Proud, der vor Ihnen Befehlshaber war, über Ihre Division, der möchte nun am Kopf seiner früheren Division reiten. Ich weiß, dass Sie in den letzten Schlachten der Kommandant waren, aber Howard, ich weiß, Sie sind Christ und deshalb können Sie diese Enttäuschung verkraften. Würden Sie verzichten, dass General Proud die Ehre und die Ehre überlassen, die Truppen bei der Parade anzuführen? Verzichten. Sind wir bereit, so einen Weg zu gehen? Und dieser General Howard, der war irgendwie betäubt. Er hat erwartet, nun mit diesen Truppen zu reiten, die sein Leben für ihn riskiert haben, denen er gedient hat, wo er in der Schlacht da selber einen Arm verloren hat. Jetzt wurde er gebeten, diesen Ehrenplatz aufzugeben, unerhört. Aber er war sofort wieder in der Fassung. Gemäß dem militärischen Ausspruch, Ihr Wunsch ist mein Befehl, stand er vor seinem Vorgesetzten Sherman stramm und sagte, ja, Sir, weil Sie es wünschen und weil ich Christ bin, werde ich zurücktreten. General Proud kann die Division anführen. Und so schaute dieser General Sherman ihn erleichtert und auch bewundernd an und sagte, Howard, ich habe erwartet, dass Sie zustimmen werden. Jetzt möchte ich, dass Sie mit mir an der Spitze der ganzen Armee reiten. Humble thyself in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Demütige dich, und er wird dich erhöhen. Ein tolles Beispiel, diese Geschichte. Und es nicht nur eine bloße Geschichte, wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Gott hat es versprochen. Gott hat es versprochen. Er wird uns erhöhen. Sanftmut. Ich hoffe, ihr könnt noch. Wir gehen diese letzten vier Merkmale durch. Sanftmut. Diese Gesinnung, die mit Selbstbeherrschung sehr eng verwandt ist, eine unmittelbare Folge auch der Demut. Ja, wenn wir stolz sind, dann sind wir nicht freundlich, sondern versuchen, unsere Dinge durchzudrücken. Sanftmut hat auch nichts mit Schwäche oder Feigheit zu tun. Ja, wenn jemand so zurückhaltend, freundlich, milde ist, dann sagt man, ja, ist echt ein Feigling. Nein, Sanftmut ist einfach, dass man ein ruhiges Gemüt hat, milde ist, dass man niemals über die Maßen energisch ist oder nachtragend ist, selbst beherrscht. Und sehr interessant ist, dass das Wort für die Gebrauch, für die Zähmung von Tieren gebraucht wurde. Ja, wenn man einen Löwen zähmt oder ein Pferd zähmt, dann wissen wir, dass der Löwe immer noch die Kraft hat und das Pferd immer noch die Power hat, die Geschwindigkeit aufzubringen. Aber sie stehen nun unter der neuen Kontrolle ihres neuen Herrn. Als Jesus im Garten Gethsemane war, hat Petrus sein Schwert gezückt, hat das Ohr abgehauen und er wollte Jesus verteidigen, aber Jesus selbst war voller Demut und er war sanftmütig. Er hat gesagt, ich könnte doch meinem Vater bitten, dass er eine Legion von Engeln schickt, 12 Legionen von Engeln schickt und alles ist gut. Sogar in der menschlichen Natur hatte Jesus Zugriff auf diese göttliche Kraft. Er hätte das nutzen können, aber er tat es nicht. Er steht unter dem Gehorsam seines Vaters und er blieb sanftmütig, selbst beherrscht, voller Demut. David hatte das Vermögen, Saul in der Höhle bei Engedi zu töten. Er hätte es tun können. Aber er war milde und er war selbst beherrscht. Er tat es nicht, weil er wusste, es war der Gesalbte des Herrn, dieser Saul, auch wenn er komische Dinge tat. Sanftmut. Sanftmut soll dein ganzes Leben prägen. Sie ist Teil deines und meines würdigen Wandels. Sie ist Teil, wie wir es auf der Gemeindefreizeit noch gesehen haben, unserer täglichen Christenkleidung, die wir anziehen. Sanftmut soll allen Menschen von unserer Gemeinde aus bekannt gemacht werden. Die sollen sehen, dass wir milde miteinander umgehen. Und das hat viel auch damit zu tun, wie es in Galater 6, Vers 1 steht, dass wenn einer einen Fehltritt von einem Fehltritt übereilt wird, dass wir ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Dass wir nicht nur draufhauen und sagen, hey, spinnst du wohl, hör auf. Nein. Wir sind geistlich, sagt Paulus, dass wir den Durchblick haben und ihn sanftmütig zurechtweisen. Christus selber ist sanftmütig und darum sollen wir es auch sein. Sanftmut ist Teil deines und meines würdigen Wandels. Langmut. Entschlossene Geduld. Ja, es ist die Eigenschaft von jemandem, der die Macht und die Gelegenheit hat, sich zu rächen oder zu strafen, aber sich zurückhält, diese Macht auch zu gebrauchen. Ja, es bezeichnet diesen langen Atem des Gemüts, bevor es einer Handlung und einer Leidenschaft Raum gibt. Dass man geduldig ist, dass man erstmal abwartet. Es soll Teil deines und meines würdigen Wandels sein. Auch das ist Teil unserer Christenkleidung. Ziehen wir an. Wir akzeptieren den Plan Gottes für unser Leben. Manchmal tun wir das nicht und nörgeln. Aber wir dürfen geduldig ausharren. Im Vertrauen auf ihn, dass er uns den Ausgang schaffen wird. Und auch hier haben wir das große Vorbild, das ist Gott selber. Ja? Er ist das große Vorbild, er ist so langmütig, er ist so geduldig. Und darum sollen auch wir geduldig sein. Miteinander, in unserem Leben, durch alle Tiefen hindurch. Abraham, der so geduldig war und gewartet hat, auch wenn er zwischendurch ein bisschen versucht hat zu mogeln. Aber der so geduldig war und nicht in den Unglauben gefallen ist, sondern stark wurde im Glauben und Gott die Ehre gab, so beschreibt es Paulus in Römer 4. Noah, der geduldig wahrscheinlich 120 Jahre lang ein Boot gebaut hat. Meine Güte, währenddessen noch gepredigt hat. Und während dieser Zeit war Gott geduldig. So haben wir es im Petrusbrief gelesen, der abwartete und das Gericht hinauszögerte. Aber nur 8 Seelen wurden gerettet. Paulus war bereit, alles zu geben für seinen Herrn, alles zu ertragen, alle Entbehrungen auf sich zu nehmen, allen Kummer auf sich zu nehmen, verspottet, um verfolgt zu werden. Und er hat es in Geduld ertragen, mit einer Langmut, Und alle drei hätten außer sich gehen und sagen, Gott, jetzt hau doch mal rein. Und sie wissen, wer diese Kraft hat. Sie selbst hatten sie vielleicht nicht, aber sie haben sich zurückgehalten und waren geduldig. Gott wird es tun. Geduldig sein ist Teil deines und meines würdigen Wandels. Und das alles umfasst, wird gewissermaßen von dem Großen alles durchdrungen, alles durchdrängt von der Liebe. In Liebe ertragend ist die Art und Weise, wie das alles getan werden soll. Ohne Liebe geht nichts, das wissen wir, 1. Korinther 13. Aufgrund von Gottes Liebe bist du fähig, den anderen in Liebe zu ertragen und zu tragen, mitzutragen. Es bedeutet, dass wir uns selber aufopfern, uns hingeben, Willensentscheidungen entgegen auch unserer Gefühle zu treffen und zu sagen, ja, ich habe keinen Bock, am 3. November zu helfen. Aber ich möchte Jörg helfen. Ausdruck unserer Liebe zueinander. Aber hier geht es um das Ertragen. Und gerade dann, wenn es um sündige Situationen geht, wir haben das in 1. Petrus 4, Vers 8 sehr detailliert mal angeschaut. Dass wir bereit sind, den anderen anzunehmen, mit seinen Schwächen und in seinen Sünden, aber natürlich nur bis zu gewissen Art und Weise, dass wir, wenn wir Liebe üben, Sünden zudecken können. Ja? Nicht, dass wir Sünde tolerieren, das meint dieser Vers nicht. Aber es heißt, dass wir nicht auf das Schuldenkonto des anderen das schön auflasten und es immer hinterher vorhalten und sagen, guck mal hier, das und das und das und das hast du alles. Nein, dass wir bereit sind, anzunehmen, zu vergeben, zu vergessen. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, Kolosser 3, Vers 13. Und wer ist unser Vorbild? Hier steht's, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Kolosser 3, 13. Christus selbst hat so in dieser Liebe gehandelt. Christus selbst hat in vergebener Liebe gehandelt. Und darum sollst du und ich es auch tun. Das ist Teil deines und meines würdigen Wandels. In Liebe ertragen. Wir sind schon chaotische Haufen. Ist doch keine Frage. Und hier sitzen kaputte Leute. Hier steht ein Kaputter. Wir sind ja alle demütig, deswegen bin ich der Kaputteste von allen. Ja, sagt jeder von sich. Aber weißt du, warum wir hier sind? Weißt du, warum Gott uns so zusammengestellt hat? Weil das seinem Plan entspricht, weil er das genauso möchte. Weil er der Herr der Gemeinde ist. Und bei ihm gibt es keinen Fehler. Es hat einen Zweck. Und selbst wenn es nur der Zweck ist, dass wir ertragen lernen, den anderen in Liebe anzunehmen. Das ist ein großer Zweck. Wir haben herausfordernde Geschwister und Mike Leister ist einer von unseren Lehrern, der hat vor kurzem einen Artikel dazu rausgebracht, herausfordernde Geschwister in der Gemeinde sind normal und sogar beabsichtigt. Ja, er beschreibt darin, dass das Rohmaterial, aus dem der Jesus seine Gemeinde baut, in der Regel vom Ausgangsmaterial her alles andere als attraktiv ist. In der Regel beruft Gott offenbar ganz bewusst Menschen in die Nachfolge, die nach menschlichem Standard nicht attraktiv sind. Ja, die irgendwo sozusagen einen Makel haben. Und er sagt, bitte erlaubt mir einen drastischen Vergleich. Im Handel würde man es die zweite Wahl nennen, in der Industrie den Ausschuss. Wenn der Herr aber ganz bewusst etwas tiefer greift und sich für die Jüngerschaft gezielt nach denen ausstreckt, die in der Welt sogar verachtet, belächelt, verspottet werden, dann macht es unserem Herrn doch umso mehr die Ehre, dass er uns so zusammenruft. Solche Leute. Und das Ziel des Ganzen ist, oder die Absicht, damit kein Fleisch sich vor ihm rühme. Er ist es und ihm gebührt die Ehre dafür. Auch wenn wir das manchmal nicht akzeptieren wollen. Aber wir dürfen lernen, in Liebe einander anzunehmen und zu ertragen. Und damit kommen wir zum Letzten. Und da geht es um die Einheit. Schaut nochmal rein in Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist das letzte Charaktermerkmal deines und meines würdigen Wandels. Das Thema Einheit wird jetzt hier wieder aufgegriffen und weiter vertieft, mit praktischen Anwendungen dann auch in den nächsten Versen gefüllt. Befleißigt euch zu bewahren, das heißt festhalten, bewachen, alles daran setzen, darauf bedacht sein, eifrig bemüht sein, Einheit zu bewahren. Was ein Ausdruck. Hier geht es nochmal darum, alles zu geben, allen Fleiß aufzubringen. Ein starkes Bestreben an den Tag zu legen, dass die Einheit des Geistes bewahrt wird. Überlesen wir so schnell, aber was die Einheit des Geistes? Es ist das durch den Geist geschaffene Verhältnis der Gläubigen, weltweit und widerspiegelnd in der Ortsgemeinde, dass wir durch den Geist miteinander verbunden sind und mehr gleiches Denken auf Basis der Schrift entwickeln. Dass wir mehr und mehr Seite an Seite zusammenstehen als eine feste Einheit und gemeinsam den Kampf des Evangeliums kämpfen, wie Paulus in Philipper 1 schreibt. Durch den Geist. Ja, es geht nicht darum, dass wir eine Einheit schaffen, sondern sie bewahren. Sie ist geschaffen durch den Geist. Er hat das zusammengefügt. Ja, die Welt versucht durch Gesetze, durch Gremien, durch irgendwelche Dinge Einheit zu schaffen und Frieden zu bekommen, aber den wird es in dieser Form nie geben. Stolz, Macht, Ungeduld, Egoismus sind immer Hindernisgründe. Die Einheit des Geistes aller Gläubigen der Gemeinde existiert. Und wir sollen sie bewahren. Wie? Durch Demut, durch Sanftmut, durch Langmut, durch Liebe. Das sind schon mal vier wichtige Dinge, wie wir das tun können. Und das sollte dein und mein beständiges Bestreben sein. Paulus sagt nämlich, wie das funktioniert. Ich habe es mal so formuliert, Einheit wird durch deinen Einsatz als Friedensstifter gewahrt. Durch das Band des Friedens, schreibt er, diese heilige Schnur, die Gottes heiliges Volk umgibt, die es miteinander verbindet. Das heißt, du setzt alles dran, um dem Frieden nachzujagen. Frieden zu schaffen und so die Einheit zu bilden. Du lässt Liebe praktisch werden, verabscheust das Böse, wünschst deinem Angreifenden gegenüber Gutes, vergeltest nicht Böses mit Bösen und der dich ankeift oder über dich lästert, dem begegnest du freundlich. So schaffst du Frieden und durch den Frieden die Einheit. Christus selbst ist der Friede und wünscht sich die Einheit in der Gemeinde, der selber in einer Einheit mit seinem Vater und dem Geist lebt. Er möchte, dass du und ich danach streben, dass wir allen Fleiß aufbringen. Dass wir alles daran setzen, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Nicht hinterher zu gucken. Selber aktiv werden, nachjagen. Das ist Teil deines und meines würdigen Wandels. Und so hat uns Gott durch Paulus heute in diesen Versen diese beiden Gesichtspunkte gezeigt. Wandelt würdig. Nun wandelt würdig. Aufruf zu einem würdigen Wandel und diese Merkmale eines würdigen Wandels. Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Einheit als Stichworte. Ja? Zumindest in meiner Übersetzung kann man sich die ersten drei gut merken. DSL, ja? Breitband, Internet, Demut, Sanftmut, Langmut. Ich ermahne euch, nun wandelt würdig gemäß eurer Berufung, sagt Paulus. Lasst uns diese Ermahnung ernst nehmen. Lasst uns nicht zu stolz sein und sagen, ich brauche das nicht. Doch, ich brauche das. Lasst uns nun das praktische Leben neu überdenken. Und ich hoffe, dass unser Herz ein Stück weit bewegt wird, genau dahin darüber nachzusinnen, dass der Herr diese Worte in deinem und meinem Herzen bewegt. Ihr Prinzen und Prinzessinnen des Königs, wisset um eure Segnung, genießt eure Vorrechte und die Privilegien, die ihr habt, freut euch auf euer Erbe, das kommen wird. Doch bis dahin wandelt, Tag ein, Tag aus, mit eurem Herrn und König. Legt einen würdigen Wandel an den Tag von montags bis sonntags, von morgens bis abends, an allen Orten, vom Westen bis Osten. Wandelt würdig, so wie er euch als seine Kinder berufen hat und ihr in Christus vor Gott hingestellt worden seid. Und wir können sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Amen.